Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Und es wird, wie gesagt, ein seelischer Leib gesät und ein geistlicher Leib auferweckt. Ich wiederhole diese fünf Veränderungen. Von Verweslichkeit zu Unverweslichkeit, von Sterblichkeit zu Unsterblichkeit, von Unehre zu Herrlichkeit, von Schwachheit zu Kraft, von seelisch zu geistlich. Die Auferstehung Jesu ist ein absolutes Grundelement der christlichen Lehre. Wir können sie nicht beiseite lassen und uns dennoch Christen nennen. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 14, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Mit anderen Worten, die Vergebung unserer Sünden ist untrennbar mit der Auferstehung Jesu verbunden. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist das Evangelium falsch, unser Glaube nichtig und wir sind immer noch in unseren Sünden. Wisst ihr, es gibt viele herausragende Theologen und dergleichen, die der Realität der körperlichen Auferstehung Jesu leugnen. Sie sind immer noch in ihren Sünden. Sie sind nicht gerettet. Wenn du nicht an die körperliche Auferstehung Jesu glaubst, kannst du auch nicht gerettet werden. Gehen wir nun weiter zur Beglaubigung der Auferstehung Jesu. Welche Beweise für die Auferstehung Jesu liefert uns die Bibel? Interessanterweise liefern nicht Augenzeugen die ersten und wichtigsten Beweise. Der wichtigste Beweis ist der Beweis der Schrift. Sie hat Vorrang vor menschlichen Zeugen. Wir befassen uns im Folgenden mit einigen Passagen aus dem Alten Testament, die die Auferstehung Jesu voraussagen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema und ich wünschte, ich könnte näher darauf eingehen. Vorab jedoch eine Aussage aus 1. Petrus 1, Verse 10 bis 12. In Betreff dieser Errettung haben die Propheten nachgesonnen und nachgeforscht, die von der euch zugedachten Gnade geweissagt haben, indem sie ausfindig zu machen suchten, welche oder was für eine Zeit es sei, auf welche der in ihnen wirkende Geist Christi hinwies, wenn er ihnen die für Christus bestimmten Leiden und seine darauf folgenden Verherrlichungen im Voraus bezeugte. Dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft gepredigt haben. Die Propheten des Alten Testaments hatten ein echtes Problem. Hoffentlich könnt ihr das begreifen, denn es ist wirklich ein höchst erstaunliches Dilemma. Petrus sagt, der Geist Christi, der Geist des Messias sei in ihnen gewesen. Von ihm inspiriert sprachen sie in der ersten Person von Dingen, die nicht ihnen selbst, sondern Jesus widerfahren würden. Das muss ziemlich schwierig gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon einmal in diese alttestamentlichen Propheten hineinversetzt habt. Sie sagten höchst außergewöhnliche Dinge über sich selbst, die nie eintrafen. Hierzu zwei Beispiele. Im Psalm 22, einem sogenannten messianischen Psalm, der eine Offenbarung über den Messias enthält, spricht David in der ersten Person und sagt in Vers 17, ach, Hunde umgeben mich rings, eine Rotte von Übeltätern umkreist mich, sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. David selbst ist dies nie widerfahren. Wie mag er sich wohl gefühlt haben, als er dies sagte? Ich habe keine Ahnung, aber er wurde dabei vom Geist Christi inspiriert, der in ihm war. Deshalb sprach er in der ersten Person von Dingen, die nicht ihm selbst, sondern dem Messias widerfahren würden. Oder gehen wir zu Jesaja 50. Es gibt noch zahllose andere Beispiele. Dies sind nur zwei sehr anschauliche. Jesaja 50, Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speicheln. Jesaja ist dies nie widerfahren, Jesus schon. Dennoch steht es hier in der ersten Person. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Der Geist des Messias, der durch den Heiligen Geist in ihnen war, sagte voraus, was Jesus dem Messias widerfahren würde, doch den Propheten selbst widerfuhr dies nie. Kein Wunder, dass sie nachforschten, über welche Zeit sie da wohl redeten. Ich staune nur so darüber, dass diese Männer den Glauben hatten, dies zu empfangen. Und ich danke Gott für sie, da dies die erste Bestätigung der Auferstehung Christi ist, die in der Schrift vorausgesagt wird. Im Psalm 16, der von Petrus an Pfingsten zitiert wird, bekommen wir eine erstaunliche Vorschau auf den Tod und die Auferstehung Jesu. Psalm 16, ab Vers 8. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das hätte auf David zutreffen können und traf auf jeden Fall auf den Messias zu. Die Propheten sagten also bestimmte Dinge, die sie selbst erlebt oder erfahren haben, und gingen dann über ihre eigene Erfahrung hinaus in etwas hinein, das ihnen selbst definitiv nie widerfuhr. Weiter heißt es hier, darum ist mein Herz froh und frohlockt meine Herrlichkeit. In Apostelgeschichte 2,26 lest ihr, was eure Herrlichkeit ist. Petrus sagt, meine Zunge frohlockte. Versteht ihr? Ich erwähnte das bereits. Deine Zunge ist deine Herrlichkeit, weil sie dir gegeben wurde, um dich in die Lage zu versetzen, Gott zu verherrlichen. Er sagt also, darum ist mein Herz froh und frohlockt meine Herrlichkeit. Auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Mit anderen Worten, obwohl ich beerdigt werde, habe ich die Hoffnung auf eine Auferstehung. Denn meine Seele wirst du dem Sheol nicht lassen. Das weist darauf hin, dass seine Seele in den Sheol ging. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger den Verfall sieht, weil er nie gesündigt hatte, erlebte sein Körper keinen Verfall, obwohl er doch einige Zeit im Grab gewesen war. Die Sünde ist es, die dem Körper den Verfall preisgibt. Im letzten Vers heißt es dann, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. In deiner Gegenwart ist die Fülle der Freude. Zu deiner Rechten sind Lieblichkeiten immer da. Diese Worte erfüllten sich, als Jesus auferstand. Er kehrte zurück in die Gegenwart des Vaters und dort war die Fülle der Freude. Das nächste Beispiel stammt aus Psalm 71, 20 bis 21. Ein wirklich erstaunlicher Psalm.
This is an amazing psalm.
Wir kennen den Psalmisten nicht. Er wendet sich an Gott und sagt, der du mich viele und unheilvolle Nöte hast sehen lassen, du wirst mich wiederbeleben, ins Leben zurückbringen und mich aus den Tiefen der Erde wieder heraufführen. So etwas hat kein einziger Psalmist erlebt. Du wirst meine Größe mehren und mich von allen Seiten trösten. Das bezieht sich ausschließlich auf Jesus. Er wurde begraben, er wurde wieder ins Leben zurückgebracht, er wurde auferweckt und seine Größe wurde gemehrt. Sein Name wurde erhöht über alle anderen Namen. Versteht ihr? Dies widerfuhr nicht dem Psalmisten selbst, sondern Jesus. Der Geist des Messias in ihm zeugte vorab von Dingen, die kommen sollten. Wenn man sich diese Wahrheit verinnerlicht, erkennt man darin die gewaltigste Bestätigung für die Realität der Auferstehung Jesu überhaupt. Dann gibt es noch eine interessante Passage. Paulus sagt in 1. Korinther, das Evangelium bestehe aus drei historischen Tatsachen. Wir sprachen bereits darüber. Jesus starb gemäß der Schrift. Er wurde begraben und er wurde am dritten Tag auferweckt, gemäß der Schrift. Habt ihr euch schon mal gefragt, wo eigentlich steht, dass er am dritten Tag auferweckt werden würde? Ich habe nur eine passende Schriftstelle gefunden, die noch dazu ungemein interessant ist, weil sie weit über den Kontext hinausgeht. Hosea 6, Verse 1 bis 2. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben, zum Leben zurückbringen, am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Das ist eine sehr klare Vorhersage der Auferstehung am dritten Tag, die jedoch interessanterweise im Plural steht. Es ist nicht von ihm die Rede, sondern von uns. Das ist eine Offenbarung. In Epheser 2 könnt ihr nachlesen, wie Paulus diese Offenbarung deutet. Prophetie sagt nicht nur zukünftige Ereignisse voraus, sondern sie sagt diese so voraus, dass ihre Bedeutung klar wird. Sie ist Voraussage und Deutung zugleich. Epheser 2 ab Vers 4 ist ein großartiges Beispiel hierfür. Paulus sagt über alle überzeugten Gläubigen, Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar als wir tot waren durch unsere Übertretungen. Ist das nicht großartig? Er liebte uns, als wir noch tot waren. Wer liebt schon einen Toten? Was tat Gott? Drei Dinge. Er hat uns zugleich mit Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet worden, und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. All das steht in der Vergangenheitsform. Aufgrund unserer Identifikation mit Jesus sind wir lebendig gemacht, auferweckt und in die Himmelswelt versetzt worden. Das ist unsere Bestimmung. Paulus verwendet jedoch nicht die Zukunftsform. Im Endeffekt sagt er, wenn ihr es annehmen könnt, teilt ihr schon jetzt den Thron mit ihm. So verwirklicht sich Hosea 6, 1 bis 2. Seht ihr, wie großartig sich die Bibel selbst auslegt? Dann nennt Paulus etliche Zeugen. Das ist zwar nicht irrelevant, aber auch nicht von herausragender Bedeutung. Lesen wir kurz 1. Korinther 15, 5 bis 8. In Vers 4 heißt es, ich habe euch überliefert, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, Vers 5, und dass er Kephas, also Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Wenn er sagt, die meisten würden noch leben, heißt das, dass sie noch recht jung gewesen sein müssen, als sie ihn sahen. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, allen. Zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Das ist eine Aufzählung der Augenzeugen der Auferstehung Jesu. Nach jüdischem Gesetz konnte etwas gerichtlich beglaubigt werden, sobald zwei zuverlässige Männer es bezeugten. Gott hat jedoch weit mehr als zwei Zeugen für die Auferstehung Jesu. Noch eine Bemerkung nebenbei. Paulus sagt, Jesus sei auch ihm, der Unzeitigen oder Frühgeburt, erschienen. Ich habe lange darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Person des Paulus tatsächlich die letztendliche Rettung Israels, wenn Israel den Messias sehen wird, ahnen ließ. Aber er war 2000 Jahre zu früh dran. Er wurde vor der Zeit geboren. Ihr könnt diese These ablehnen und dennoch in den Himmel kommen. Nun möchte ich über die Bedeutung der Auferstehung sprechen. Der Auferstehung Jesu kann man gar nicht genug Bedeutung beimessen. Sie ist der entscheidende Faktor in der Geschichte des Universums. Die ganze Geschichte des Universums, nicht nur der Menschheit, dreht sich um die Tatsache der Auferstehung Jesu. Zunächst einmal hat Gott mit der Auferstehung seinen Sohn Jesus rehabilitiert. Zwei Gerichte hatten ihn zum Tode verurteilt, ein weltliches römisches und ein religiöses jüdisches Gericht. Als er begraben wurde, stand er unter diesem Urteil. Doch bei seiner Auferstehung wurde er von Gott rehabilitiert. Dies wird in Römer 1, 3 bis 4 so formuliert. Über Gottes Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleische nach und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach. Dieser Begriff ist die jüdische Version von Heiliger Geist. Denn im Hebräischen steht statt Heiliger Geist der Geist der Heiligkeit. Einige Übersetzer erkennen nicht, dass Paulus zwar griechisch schrieb, aber hebräisch dachte. Als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt durch den Heiligen Geist aufgrund der Totenauferstehung. Als Jesus aus dem Grab kam, sagte Gott, ich habe diese ungerechten Entscheidungen widerrufen und meinen Sohn rehabilitiert. Er hat nie gesündigt. Es gibt keinen Grund, warum er den Tod sehen sollte. Und durch meinen Heiligen Geist habe ich ihn auferweckt. Ich sollte nicht näher darauf eingehen, doch an allen entscheidenden Stationen des Heilsplans wirken alle drei Personen der Dreieinigkeit mit. Bei der Empfängnis wurde der Sohn durch den Vater mittels des Heiligen Geistes gezeugt. Petrus sagt, Gott Vater hätte Jesus mit dem Heiligen Geist und mit Kraft für seinen Dienst gesalbt. Der Vater salbte den Sohn mit dem Geist. Weiter heißt es, Jesus hätte sich in seinem Tod durch den ewigen Geist Gott dargebracht. Der Sohn dem Vater durch den Geist. Bei der Auferstehung erweckte der Vater den Sohn durch den Geist. Und an Pfingsten wurde die Gabe des Heiligen Geistes, die Jesus vom Vater empfangen hatte, auf die Jünger ausgegossen. Seht ihr, wie die Dreieinigkeit Gottes an allen wichtigen Phasen des Heilplans direkt mitwirkt? Wenn ich das sagen darf, es kommt mir vor, als wollte keine der Personen der Dreieinigkeit bei dieser herrlichen Rettung der Menschheit abseits stehen. Gott hat viel mehr Interesse an uns, als uns bewusst ist. Für mich ist das ungemein aussagekräftig. Die ganze Dreieinigkeit war direkt an jeder wichtigen Phase des Heilsplans beteiligt. Der nächste Punkt ist, die Auferstehung Jesu ist die Grundlage unserer Rechtfertigung. Wäre er nicht auferstanden, wären wir noch in unseren Sünden. Paulus sagt in Römer 4, 25 bis 26, Jesus ist unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Wäre er nicht auferweckt worden, könnten wir nicht gerechtfertigt werden und wären wir immer noch in unseren Sünden. Dann sagt Paulus in Römer 10, 9 bis 10 über das Heil, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Versteht ihr, wenn du nicht glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, kannst du nicht gerettet werden. Das ist eine Grundbedingung des Heils. Leider gibt es zahllose bekennende Christen, die nicht an die körperliche Auferstehung glauben, ungeachtet ihrer Position im Leib Christi. Kann keiner von ihnen den Frieden und die Freude der Sündenvergebung erfahren. Die Auferstehung ist zudem die Garantie dafür, dass Christus die Kraft hat, uns zu retten. Wir lesen in Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er auch allen, die sich durch ihn, Jesus, Gott nahen, bis aufs Äußerste Errettung schenken. Er lebt ja alle Zeit, um fürbittend für sie einzutreten. Wie könnte Jesus uns retten, wenn er noch im Grab wäre? Doch weil er zur Rechten Gottes sitzt, weil er unsere Sünden gesühnt hat, weil ihm alle Autorität im Himmel und auf Erden gegeben wurde, ist er in der Lage, uns bis aufs Äußerste Errettung zu schenken. Ich liebe diese Formulierung, bis aufs Äußerste. der errettende Kraft Jesu sind keine Grenzen gesetzt. Seine Macht ist uneingeschränkt. Nächster Punkt, auch sehr wichtig. Die Auferstehung ist die Vollendung unserer Erlösung. Unsere letztendliche Bestimmung ist nicht der Himmel. Es ist großartig, dass wir in den Himmel kommen werden, doch das ist nur ein Zwischenstopp, denn während unser Geist im Himmel ist, modert unser Körper nach wie vor im Grab. Das ist noch kein umfassendes Heil. Jesus starb für den ganzen Menschen. Sein Heil umfasst Geist, Seele und Leib. Und dieses Heil wird erst mit der Auferstehung vollendet. Paulus ließ daran keinen Zweifel. Er erläutert in Philipper 3, Vers 10, was Sinn und Ziel seines Lebens ist, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Ihn beschäftigte nicht, ob er in den Himmel kommt, sondern er wollte unbedingt zur Auferstehung aus den Toten gelangen. Gott sei Dank kommt unser Geist in den Himmel, wenn wir sterben, doch das ist noch nicht die Vollendung unserer Erlösung, da unser Körper zu diesem Zeitpunkt noch nicht erlöst ist. Paulus richtete sein Augenmerk auf die Auferstehung und sagte etwas sehr Eindringliches, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung. Für ihn war es nicht selbstverständlich, dass er zur Auferstehung gelangen würde. Brüder und Schwestern, ihr treibt nicht unausweichlich auf die Auferstehung zu. Wenn ihr so dahin treibt, dann endet ihr woanders. Um dorthin zu gelangen, sind ein feierlicher Entschluss und Zielstrebigkeit erforderlich. Ich begegne Tausenden von Christen, die dieses Thema nicht ernst genug nehmen. Wenn schon Paulus sagte, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung, wie kannst du oder ich sagen, wir würden sowieso dort landen? Leben wir auf demselben geistlichen Niveau wie Paulus? Vermutlich nicht. Doch nicht einmal für ihn war es selbstverständlich. Er fährt fort im nächsten Vers. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung, Gottes nach oben in Christus Jesus. Paulus hatte ein Ziel. Er sagte, jetzt habe ich es noch nicht ergriffen und bin ich noch nicht angekommen. Aber ich tue eins, ich jage auf das Ziel zu. Es ist mein Bestreben, mein felsenfester Entschluss, dabei zu sein, wenn die Toten in Christus auferweckt werden. Und wenn ihr euch vor Augen führt, wie das sein wird, Brüder und Schwestern, dann wäre es wirklich unendlich schade, es zu verpassen. Unser begrenzter Verstand kann nicht ermessen, welche Herrlichkeit und Kraft freigesetzt werden, wenn diese schwachen, dem Verderben geweihten Körper mit einem Mal auf wunderbare Weise in Körper verwandelt werden, die dem Körper Jesu gleich sind. Ist das nicht großartig? Ich kann nicht anders, als einen Augenblick darüber nachzusinnen. Dieselbe Aussage finden wir in Römer 8, 23. Die Vollendung des Heils ist die Auferstehung. In Römer 8, 22 heißt es, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Vers 23. Doch nicht allein sie, sondern auch wir, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen innerlich und warten sehnsuchtsvoll auf die Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Darf ich dich fragen, ob das auch auf dich zutrifft? Du hast die Erstlingsgabe des Geistes, seufzt du innerlich, wartest du sehnsuchtsvoll? Mit welchem Recht nehmen wir an, Gott würde die Messlatte bei uns niedriger ansetzen? Wir bekommen die Geistestaufe nicht, um uns ein schönes Leben zu machen, sondern als Vorbereitung für das, was vor uns liegt. Ich spüre, dass ich da an einen sehr ernsten Punkt gelangt bin. Der nächste Punkt in Bezug auf die Auferstehung wäre, sie ist die Vollendung unserer Einheit mit Jesus. 1. Thessalonicher 4,17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen, den Toten, die auferweckt wurden, entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Das ist sehr interessant. Es gibt nämlich zwei griechische Worte für Luft. Das eine steht für die höheren, dünneren, das andere für die niederen, erdnahen Luftschichten. In dieser Passage geht es um die niederen Luftschichten. Das heißt, dass wir nicht weit über die Erdoberfläche gehen werden, um dem Herrn zu begegnen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Dann muss niemand mehr Abschied nehmen. Wir werden alle Zeit beim Herrn und alle Zeit beisammen sein. Meine erste Frau, die ich sehr liebte, ist mir zum Herrn vorausgegangen. Doch eines Tages werden wir in Ewigkeit beisammen sein. Liebe Brüder und Schwestern, verpasst dies nicht. Es wäre die größte Tragödie deines Lebens, wenn du das verpassen würdest. Das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit. Nur noch ganz schnell der letzte Punkt. Die Auferstehung wird sich in drei Phasen vollziehen. 1. Korinther 15, Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Dann nennt Paulus die drei verschiedenen Phasen. Als erstes Christus der Erstling, dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft und schließlich das Ende, die letztliche Auferstehung aller verbleibenden Toten. Für wen kommt Jesus wieder? Für die, die ihm gehören. Er ist kein Dieb, er nimmt niemanden mit, der nicht zu ihm gehört. Gehörst du wirklich zu ihm? Das ist eine wichtige Frage. Er kommt zu denen zurück, die ihm gehören. Christus wird hier als Erstling bezeichnet. Dazu noch eine letzte Bibelstelle, die wirklich fantastisch ist. 3. Mose 23, 9.
Leviticus chapter 9, I think it is. Just one quick brief ceremony. Where did I write that down in my outline? Leviticus 23, sorry. Bear with me. This is a ceremony under the law of Moses.
Das ist eine Zeremonie des mosaischen Gesetzes. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Garbe vor dem Herrn schwingen, damit sie um euretwillen angenommen werde. Am anderen Tag nach dem Sabbat soll der Priester sie schwingen. Welcher Wochentag ist der Sabbat? Samstag. Welcher Tag kommt danach? Sonntag. An welchem Tag stand Jesus von den Toten auf? Sonntag. Er war die Garbe, die um unseretwillen geschwungen wurde, damit wir wegen ihm angenommen würden. Aber er war nicht nur ein Halm, sondern eine Garbe. In Matthäus 27 lesen wir, dass es ein Erdbeben gab, als Jesus starb. Die Gräber öffneten sich und viele der verstorbenen Gerechten kamen heraus und gingen in die Stadt. Ich glaube nicht, dass sie wieder in ihre Gräber zurückgingen, sondern dass sie mit Jesus auffuhren. Sie wurden zur Garbe, die vor dem Herrn geschwungen wurde und darauf hinwies, dass noch eine große Menge folgen würde. Wir sind die Garbe. Wir sind die Erstlinge. Ich muss an dieser Stelle innehalten, weil ich mich innerlich so gedrängt fühle, euch herauszufordern und zu fragen, ob ihr wirklich auf dem Zielkurs seid, ob ihr die richtigen Prioritäten in eurem Leben habt. 1977 nahm ich auf der Nordinsel Neuseelands an einem Fürbittertreffen teil. In meiner Lehre ging ich darauf ein, dass über jeder Nation ein sogenannter Starker stünde. Man fragte mich, was der Starke über Neuseeland sei, und ich erwiderte, es ist nicht meine Aufgabe, euch das zu sagen. Ihr seid die Christen dieses Landes und ihr müsst es selbst herausfinden. In diesem Augenblick sagte der Herr zu mir, ich nenne dir den Starken. Ich ging zurück und erzählte es den anderen. Bill Subritzky, ein guter Freund von uns, saß mit einer seiner Töchter ganz hinten. Nachher erzählte er mir, Gott hätte in dem Augenblick, als ich es sagte, dasselbe auch zu ihm gesagt. Was ich sagte, wird euch überraschen und vielleicht enttäuschen. Der Starke über Neuseeland heißt Gleichgültigkeit. Ich kann zwar nicht wie ein Kiwi reden, doch man sagte mir, ein typisch neuseeländischer Satz wäre, she'll be right, Jack. Mit anderen Worten, das erledigt sich von selbst. Das wird sich von alleine wieder eindrängen. Das ist das Hauptproblem hier auf Neuseeland. Und auch einige von euch haben damit zu kämpfen. Wenn ihr diesem Problem kein Ende setzt, werdet ihr nicht vorbereitet sein, denn Jesus kommt nicht zu denen zurück, die gleichgültig sind, sondern zu denen, die ihn sehnsüchtig erwarten. Ich möchte euch eine Chance geben. Es wäre unfair, das nicht zu tun. Wenn euch nach dieser Predigt aufgegangen ist, dass ihr nicht so lebt, wie ihr in der Erwartung Jesu leben solltet, dann ist es an der Zeit, dass ihr euch ändert. Erinnert ihr euch, was ich über Buße sagte? Buße ist eine Entscheidung, die praktisch umgesetzt wird. Wenn ihr Buße tun müsst, ich meine nun jeden Einzelnen von euch, auch wenn ich die meisten nicht persönlich kenne, dann ist jetzt die Zeit dafür. Denkt daran, was ich sagte. Ihr könnt nicht immer dann Buße tun, wenn ihr gerade wollt, sondern nur dann, wenn euch der Heilige Geist den Anstoß dazu gibt. Wenn der Heilige Geist heute zu dir sagt, dass du dein Leben ändern solltest und dass du nicht die richtige Herzenshaltung hast, um die Wiederkunft Jesu zu erwarten, und wenn du dies bereinigen möchtest, dann will ich dich auffordern, dies zu tun. Ich gebe dir nun Gelegenheit dazu. Ich möchte dich bitten, aufzustehen und nach vorne zu kommen und zu beten. Dazu musst du dich demütigen. Es ist nicht meine Verantwortung, ob du das tust oder nicht, doch wenn du weißt, dass du nicht bereit bist, dem Herrn entgegenzutreten, wenn man deinen Lebensstil nicht ansieht, dass du sehnsüchtig auf seine Wiederkunft wartest und dies nun vor Gott bereinigen möchtest, dann ist jetzt der günstigste Zeitpunkt, dies zu tun. Damit beende ich diesen Aufruf und gebe dir nun Gelegenheit zu handeln. Wenn du jetzt etwas vor Gott bereinigen möchtest, dann komm nach vorne und knie nieder. Sind auch Pastoren unter uns? Wenn ja, dann kommt bitte zu uns nach vorn auf die Bühne. Sind Pastore hier heute Abend? Ich habe immer gerne die Pastoren der Gemeinde Gottes bei mir, wenn ich so bete. Bitte, ihr Pastoren, kommt zu uns nach vorn auf die Bühne. On the platform.
God bless.
Du kannst nun niederknien, wo du gerade bist. Es ist nicht wichtig, wo du kniest, solange du mit der richtigen Herzenshaltung kniest. Wer niederkniet, seine Knie vor dem Herrn beugt, der demütigt sich, und genau das müssen wir tun. Ich werde zunächst für euch beten und anschließend auch für Neuseeland. Nachdem ich Amen gesagt habe, soll jeder von euch zu Gott schreien und ihm sagen, was er auf dem Herzen hat. Ich werde euch dann nicht anleiten. Sagt Gott, wie es euch ums Herz ist. Ich spüre eine Salbung, nun für all jene zu beten, die demütig vor dem Herrn knien, und für Neuseeland, diese Nation, die ich liebe und die derzeit sehr leichtfertig und ich-bezogen lebt. Stimmt das? Auf jeden Fall. Ich bete nun für alle, die knien. Ich spüre eine Salbung und ich denke, es werden Dinge bewegt, wenn ich nun bete. Und danach bete ich für Neuseeland. Herr Jesus Christus, du bist der Anfänger unseres Heils. Du bist der Erstling, der aus den Toten auferstand. Du trittst im Himmel für uns ein. Jetzt in diesem Augenblick bist du zur Rechten des Vaters und bittest für uns. Weil du lebst, werden wir auch leben. Herr, du siehst diese lieben Menschen, die erkannt haben, dass sie nicht so leben, wie sie angesichts deiner baldigen Rückkehr leben sollten. Bitte gieß nun deinen Geist über ihnen aus im Namen Jesu. Bitte gieß den Geist der Gnade und des Flehens aus, damit sie in die Lage versetzt werden, aus der Tiefe ihres Herzens zu dir zu schreien und aufrichtig, demütig und gottesfürchtig zu dir zu beten. Setz diesen Geist nun in ihnen frei, im Namen Jesu. Setz den Geist der Fürbitte frei. Führ sie ins Gebet, Herr, o Gott, sei ihnen gnädig. Und Herr, wir beten auch für Neuseeland, die Nation, die wir lieben. Bitte hab Gnade mit dieser Nation, Herr. Bitte schenk Gnade, damit die Herzen dieser Menschen wieder zu dir umkehren, dass sie sich von ihren gottlosen, leichtfertigen und sündhaften Wegen abwenden und sich dem lebendigen Gott zuwenden, der sie liebt und der diese Nation mehr als die meisten anderen Nationen gesegnet hat. Herr, bitte erbarme dich über Neuseeland. Das erbitten wir im Namen Jesu. Amen. Und nun steh nicht von deinen Knien auf, bis du zu Gott gerufen hast.